herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Dieser Mann ist Kult, Entertainer, Moderator, Musiker, Produzent, Schauspieler, Kabarettist, Kneipenbesitzer, Vater und fünffacher Ehemann. Er ist alles, auch genial daneben. Sein Gespür für Komik und schlagbar, seine TV-Ideen preisgekrönt, alles nichts oder Tutti Frutti, RTL Samstagnacht und jetzt mit 75 fast die erste Solotour. Titel: Erzählt es bloß nicht weiter. Was? Darüber reden wir. Herzlich willkommen, Hugo Egon Balder. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr.
Was haben wir da zu erwarten? Was erzählst du oder was dürfen wir nicht weitererzählen in dieser neuen Tour?
Naja, erzählt es bloß nicht weiter ist der Titel. Der ist natürlich ironisch gemeint. Natürlich muss man es weiter erzählen. Aber es sind so Sachen drin, die man an sich erfahren muss, die ich auch mal loswerden muss. Nach 50 Jahren Berufsleben vor den Kulissen, hinter den Kulissen, im Fernsehen, im Theater. Da gibt es viel zu erzählen. Privatleben natürlich. Und ja, es wird ein spannender Abend.
Das glaube ich. Und vor allem, wenn du so richtig einen raushaust, also auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Ne?
Ja, na klar, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Ich werde jetzt 75, da muss, es muss raus. Es muss einfach raus.
Aber du, das Besondere ist ja, mit 75, da schreiben andere ihre Memoiren. Mhm. Du machst noch mal ein Solo-Programm. Mhm. Das ist ja, ich meine, Solo, alleine auf der Bühne, ja, ein Publikum zu unterhalten. Respekt.
Hast du den auch? Ich bin nicht alleine, ich habe noch ein Keyboard.
Na, trotzdem. Naja, aber das ist eine Aufgabe.
Ja, ist eine Aufgabe.
Hast du ein bisschen Schiss denn wenigstens? Oder gehst du da so ganz locker lässig ran wie an alles?
Ach na ja, ich meine, wir arbeiten schon ein bisschen dran. Nicht? Man muss ja ein bisschen vorbereiten und so. Aber die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin ja so ein Typ, ich mache mir da keine großen Gedanken. Ich mache das einfach. Aber natürlich muss auch ein bisschen proben. Und die Leute sollen Spaß haben, 2 Stunden. Und das werden sie.
Und hast du das Programm schon in der Tasche?
Sagen wir mal, zur Hälfte habe ich schon im Kopf, die andere Hälfte kommt noch.
Ja, gut, wenn
noch ein bisschen Zeit.
Gut, wenn du es auch auf der Bühne dann im Kopf hast, weil du musst es ja dann alles eben mehr oder weniger auch auswendig, so, was du dir überlegt hast. Die Pointen müssen ja sitzen,
natürlich,
gerade in der Komik.
Natürlich, ne? Aber da kommt auch bestimmt die eine oder andere Improvisation dazu am Abend, nicht? Wenn die Leute da unten sitzen und dann gucken wir mal.
Das jede Woche im Wechsel moderiert von Bettina Tietjen, Inka Schneider oder Hinnerk Baumgarten.
Hugo Egon Balder ist heute unser Gast. Gemeinsam reden wir über alles, was man bloß nicht weitererzählen soll. Und hier schon mal die Kurzfassung einer langen Showkarriere im Schnelldurchgang. Maike Kremer.
Hugo.
Hi.
Hugo Egon Balder.
Ich heiße wirklich so.
Er kann einfach alles. Erste Band mit 16. Karriereziel Rockstar.
Das ist ja wohl das Schärfste, was ich seit langem gesehen habe.
Dann Theaterbühnen, Radio und schließlich sein Durchbruch im Fernsehen mit Hella von Sinnen.
Das ist doch geil, oder?
Sogar Schlagersänger war er mal kurz. Und niemand schreibt so schöne Liebeslieder wie er.
Deine großen Füße, deine roten Augen, Cherie, deine faden Küsse, deine spitzen Knie.
Er ist einfach der geborene Entertainer. Unvergessen sein Einsatz bei Tutti Frutti.
Ist doch nur Fernsehen.
Er erfindet mit RTL Samstagnacht erst das Comedy-Fernsehen, dann die Rateshow Genial daneben. Er erhält zahlreiche Preise, wird seit Jahrzehnten von den Massen gefeiert. Lässig wie eh und je, Hugo Egon Balder.
Super lässig und lustig. Hugo, du hast gerade die ganze Zeit total ernst zugeguckt. Ich fand es echt amüsant, die ganzen Szenen. Aber du hast nur, hast du gedacht, was habe ich da bloß wieder gemacht?
Ja,
oder was hast du gedacht?
Ich habe gedacht, mein Gott, was war das denn jetzt wieder?
Ja, ich meine, 50 Jahre, da kommt was zusammen. War dir irgendwas peinlich in dieser ganzen Zeit?
Mann? Doch, das gibt, natürlich gibt es Sachen, die einem peinlich waren. Aber das weiß man in dem Moment nicht, ne? Also die Klamotten sind zum Beispiel peinlich, wenn man das heute sieht, aber das war damals halt so.
Nee, finde ich nicht. Ich finde, du hattest immer so ein bisschen so einen Rockstar-Look.
Also ja. Naja, ja, gut.
Also ich hab, auch die blau getönte Brille?
Ja, ich habe immer versucht, beim Stil treu zu bleiben. Also ich bin da nie so mit der Mode so mitgegangen. Ich auch nie Schlaghosen früher und sowas. Aber es gibt schon Momente, wo man da hinguckt und denkt sich,
Wir können ja mal ganz vorne anfangen, denn du wolltest ja eigentlich, oder du warst sehr früh sehr musikalisch. Und dann gibt es ein Foto, da sieht man schon, du wolltest Dirigent werden. Du hast auch so ein bisschen den Karajan-Look schon in sehr, sehr frühen Jahren.
Ist wahr.
Ja, guck mal, dieses Babyfoto, da denkt man schon, ey, das ist einer für die Bühne. Da. Ich meinte eigentlich das mit den wilden Haaren, Mädels.
Mit den wilden
Haaren. Wo du so diese tolle Babyfrisur hast. Das ist schon am Klavier, ne?
Das war im KDW, ja. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Klavier zu lernen. Da war ich, glaube ich, 5. Und da war irgendwie ein Wettbewerb, da habe ich dann 2. Platz. Ach, das meinst du, ja. Ja, die Frisur
sitzt. Ist schon gegen den Strich gebürstet, würde ich sagen.
Ja, ist schon ein bisschen eigenartig, ja. Schon ein merkwürdiges Kind, ja.
Was, und würdest du sagen, du warst irgendwie ein besonders, weiß nicht, launiges Kind, lustiges Kind, ruhiges Kind? Was ist schon so ein bisschen?
Ich war kein ruhiges Kind, ich war eher ein launiges und ein lautes Kind. Aber ich habe den Humor, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Er war immer lustig, war ein Sanguiniker. Und hatte schon sehr, in frühester Kindheit schon einen großen Spaß am Kabarett. Ich habe mit 10 Jahren schon die Lach und Schieß geguckt und kannte schon alle. Und das war so mein Leben. Ich habe aber nie geahnt, dass ich mal in diesem Job lande. Das wusste ich damals nicht. Ich wollte Dirigent werden, wollte ich.
Also du wolltest Ton angeben?
Ja, ich wollte.
Vorne stehen,
ja,
nach deinem Taktstock.
Ja, wollte ich machen. Wollte aufs Konservatorium. Dann habe ich zu Hause dirigiert, vor dem Plattenspieler meines Bruders. Habe ich dirigiert zu Elvis, bis ich gemerkt habe, ich dirigiere hier nicht. Ich mache den Rhythmus. Also hat meine Mutter mir ein Schlagzeug gekauft. Dann ging das so da los. Ja, es war schon alles verrückt.
Ja, und Klavier, guck mal, hier sieht man dich noch mal mit deiner Mutter, glaube ich. Oh, ne? Ja. Mhm. Und Schlagzeug dann mit 10 und die erste Band war auch schon mit irgendwie 16 oder so, ne?
Ja, früher schon. Ich habe schon, meine erste Band war Earls, da war ich, glaube ich, 13, als ich angefangen habe. Und mit 16 habe ich dann mit unserem Bassisten die Birth Control gegründet, die ja dann später Karriere gemacht hat, Gott sei Dank. Also die haben erst Karriere gemacht, als ich weg war, muss ich dazu sagen.
Geburtenkontrolle, Birth Control.
Geburtenkontrolle,
ja. Wie seid ihr denn auf den Namen gekommen?
Auf den Namen ist Manfred Gillig gekommen, unser Klassenprimus, der saß hinter mir. Ja. Und den habe ich gefragt, ich habe eine neue Band, wie können wir uns nennen? Und er sagte, nennt euch Birth Control, war damals gerade eben, so ist das entstanden. Und den Manfred Gillig gibt es heute noch und wohnt in München.
Guck mal, da haben wir auch ein Bild von euch. Ich glaube, du bist der in der Mitte mit dem Regenstern, mit dem Zauseligen, ne?
Ja.
So ein bisschen so fast so ein Beatles-Look auch teilweise,
ja, das,
von den Frisuren.
Das Schlimme ist nur, dass der neben mir, also von hier aus gesehen links, der Klaus Orso, wir beide sind die Einzigen, die noch leben.
Oh das Gott.
Ist, ja, alles ist, die Zeit vergeht.
Ja, wenn man dann eben schon 75 wird, ne?
Ja, das ist
schon. Aber du hast, wie gesagt, dann nicht mehr Band, die Band gemacht, aber hast auch solo, bist du aufgetreten. Und da haben wir eine sehr schöne Aufnahme gefunden, hier beim NDR. Ich glaube, das war sogar eine deiner ganz, ganz frühen.
Ich ahne Schlimmes.
Ahnst du Schlimmes?
Ich ahne Schlimmes. Könnte das aktuelle Schaubude sein?
Aktuelle Schaubude.
Borkenhexe? Ach du
Liebe. Alida Gundler.
Ach du.
Moderiert und du singst die Borkenhexe.
Liebe Zuschauer, der nächste Titel, der wird Sie sicherlich verwundern. Sie werden das Gefühl haben, er sei extra für unsere Sendung produziert worden. Aber das ist weit gefehlt, denn etliche Lieder klingen so wie diese im Repertoire von Hugo. Oh, das ist ein schwerer Name. Hugo Egon Balder, der ist so einfach, dass man ihn sich gar nicht merken kann. Was er im Harz mit einer Brockenhexe erlebt hat, das muss er Ihnen unbedingt selbst erzählen. Mein Kommentar dazu, gut zuhören, das lohnt sich bestimmt.
Ich bin verliebt in eine Brockenhexe, in eine wilde Dame aus dem Harz. Die Hexe ist von exquisitem Sexe und ihre Seele ist kohlrabenschwarz. Ich bin verliebt in eine Brockenhexe, in einen heißen Feger aus dem Harz. Bei Tag nehm ich die Hexe und versteck'se, denn ihre Seele ist kohlrabenschwarz. Beim Rodeln traf ich sie im dunklen Wald, auf einer Lichtung sind wir kollidiert.
Ja, ist richtig Schlager, ne?
Ja, na, das war, wenn man den Text genau hört, ist das eine ziemliche Verarsche, die wir damals gemacht haben. Es war nur.
Aber so lieblich vorgetragen, dass man es kaum merkt.
Es war ein bisschen zu früh, die Zeit war zu früh. Wir haben damals, ich habe eine LP gemacht, da habe ich alles veralbert, auch Karnevalsmusik. Da haben die alle gedacht, ich meine das ernst. Und bei diesem Ding, bei der Brockenhexe, als ich das probiert habe, saßen keine Leute da. Am Nachmittag. Ja. Und ich musste dann, das geht noch weiter, ich musste über Stühle und Tische und ich kam nicht mehr durch, weil die Leute alle saßen. Es war ein Chaos, aber naja, war alles lustig.
Und man merkt ja auch, Alida hat gerade so ein bisschen mit deinem Vornamen Probleme oder mit deinem ganzen Namen Probleme gehabt. Das liegt auch daran, dass du einen Künstlernamen hast, oder? Hattest du den damals schon oder warst du damals noch Egon Hugo oder Hugo Egon?
Damals war ich schon Hugo Egon. Die Plattenfirma, wo ich die Platte gemacht habe, hat ja gedacht, wenn ich den Namen umändere in Hugo Egon, verkaufen wir mehr.
Also eigentlich heißt du von Geburt aus Ego Hugon?
Eigentlich heiße ich Egon Hugo.
Und nennt dich auch noch irgendjemand Egon?
Ja, meine oder? Ganz alten Freunde aus Berlin nennen
für die bist du der
noch,
Egon.
Immer noch Egon. Auch alte Theaterkollegen nennen mich vom Schillertheater nennen mich noch Egon.
Ja. Ach, sehr spannend. Ich wusste das gar nicht. Aber vielleicht kam das daher, dass Alida da so ein bisschen überlegt hat. Also du wolltest eigentlich, haben wir ja vorhin gesagt, Musiker, Band, Rockstar werden, oder? Du hattest doch bestimmt sowas und im Kopf ein bisschen.
Ja. Und mir hat das Schlagzeugspielen einfach Spaß gemacht. Nicht? Trommeln war schön und es war klasse mit Bosco. Ich hatte sehr verständnisvolle Eltern. Ich war ja noch sehr jung. Ich habe mit 16 im Top 10 gespielt in Hamburg. Und ach, da habe ich gedacht, das ist es. Und dann hatte ich dann im Dezember 68 hatte ich dann einen Autounfall, der einigermaßen glimpflich ausging. Und da haben dann meine Eltern gesagt, jetzt ist Schluss.
Was hatte das mit der Musik zu tun, dieser Unfall? Weil das gesagt haben, jetzt ist Schluss?
Ja, ich war einfach fertig mit der Welt. Mhm. Aber ohne Drogen. Wir haben nichts genommen. Ich habe weder was getrunken noch sonst was, gar nichts. Ich war einfach kaputt, nicht? Und musste dann Schule weitermachen. Und dann war aber auch okay. Ja. Dann hat sich's, Gott sei Dank war es so. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich arbeitsloser Musiker, würde Taxi fahren oder Pizza ausfahren.
Das Schöne ist, dass du ja trotzdem mal Rockstar sein durftest. Und zwar im Tatort. Im Tatort hier aus Kiel. Ja.
Wer ist denn hier?
Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ändern, ne?
Hendricks.
Erinnerst du dich noch an mich, ja?
Ich wollte dich anrufen.
Aber dann hast du dich nicht getraut, ne? Oh, das ist echt verrückt. 30 Jahre. Und jetzt sind wir wieder hier.
Was willst du?
Weißt ja, ich bin aber schuldig, ne?
Schuldig?
Ich habe die Band damals schließlich mit aufgebaut. Das weißt du doch noch, oder?
Ja, ich weiß alles noch ganz genau.
Weißt du auch noch?
Weiß ich auch noch. Hat Spaß gemacht, ja. War ein Kieler Tatort mit Axel Milberg. War klasse, hat Spaß gemacht.
Man nimmt dir den Rockstar auch ab, so wie du das schaffst.
Ja, na gut, also die Haare waren nicht so echt jetzt.
Machst du denn heute noch Musik? Oder ist das
ja,
noch Teil deines Lebens?
Ja, ich mache heute noch. Ne? Ich habe meine Kneipe in Hamburg-Zwick zusammen mit dem Uli. Und wenn wir Lust haben, spielen wir da. Und wir spielen auch so. Mit Rudolf Rock gehen wir dann ein bisschen auf Tour und spielen in verschiedenen Orten. Und dann sitze ich aber am Keyboard, weil Schlagzeug ist dann in dem Alter mit dem Rücken und so dann doch ein bisschen schwer.
Es gibt ja Leute, die sagen hier in Hamburg, du hättest das Zwick auch nur gegründet, um selber eine Bühne zu haben oder ab und zu mal auftreten.
Genau so ist es.
Aber auf der Bühne bei deinem neuen Programm, wie gesagt, wirst du auch ans Piano gehen.
Neues Programm.
Keyboard.
Ja, ich bin am 21. sind wir in Lübeck, am 23. Stade, am 27. in Hamburg, in der Markthalle. Und dann sitze ich auch, habe ein kleines Piano hingestellt und dann mache ich da auch Sachen. Aber welche Sachen ich da mache, verrate ich.
Du willst noch nicht viel verraten, ne? Ich merke das schon. Okay, ich bohre noch ein bisschen weiter. Aber Rockstar, da denkt man ja automatisch an so ein ganz wildes Leben, an Sex, Drugs, Rock'n'Roll und Alkohol, apropos. Ein ganz besonderer Tropfen, hervorragend geeignet für Gin Tonics, für Rockstars zum Beispiel, wird neuerdings in der Lüneburger Heide gebrannt. Und dort hat Lars Kaufmann einen Brenn- und früheren Backmeister aus Leidenschaft getroffen.
Wenn die Natur aufsteht, darf man nicht verschlafen. Und die schönsten Momente sind morgens im Dunkeln raus und wenn der Tag beginnt und man hat den Tag vor der Hand, da ist man der Schöpfung auch näher und man geht früher schlafen.
Früh schlafen, früh aufstehen für geradezu mystische Erlebnisse hier in der Lüneburger Heide.
Es gibt in der Natur viele Dinge zwischen den Welten, die wir noch nicht analysieren können, die man aber spürt und schmeckt und riecht und fühlt.
Vor allem wegen einem ist Gerhard Bosselmann hier. Der Schlüssel zu seiner Arbeit, die Aromen.
Die Eiche hat Bitterstoffe und hat ein ganz nussiges, bitteres Aroma, so ein rundes.
Und Aromen sucht Gerhard Bosselmann genau 19. Die meisten findet er hier in der Nähe von Egestorf.
Es ist Angelika-Wurzel, Schwertlilie. Es ist natürlich der Wacholder, aber auch Douglasienspitzen, Eichen, Blätter, Zweige, Äste und viele, viele andere Gewürze und Spezialitäten, vor allem und gerne hier aus meiner Heide.
Auf die richtige Auswahl und die richtige Mischung kommt es an für den Gin, den Gerhard hier brennt.
Ich glaube, im früheren Leben wäre ich sehr gerne Druide geworden. Und glaube ich auch ein guter.
Und deshalb lässt sich Gerhard nicht nur auf Hagebutten ein, sondern experimentiert auch mit anderem, was die Heide zu bieten hat.
Diese grünlichen Teppichmoose da. Und da will ich nachher genau wissen, was das ist und ob ich die destillieren kann. Ich habe da eine Idee. Das sieht so spannend aus und es riecht so ganz moosig. Es gibt viel zu entdecken in der Heide.
Die wichtigste Zutat für seinen Gin aber ist der Wacholder.
Dass der so voller Tracht ist, das ist ganz selten.
150 Jahre sind diese Bäume alt, sagt Gerhard.
Die dunklen Wacholderbeeren, die ernten wir jetzt. Und es dauert 2 Jahre, bis sie von hellgrün zu blau werden. Wir brauchen für einen Brand ungefähr 450 Gramm. Und dafür lesen wir 5 Stunden für einmal Gin brennen. Und das werden dann 96 Flaschen. Und es ist ganz, ganz viel Arbeit. Die sind so klein.
Klein, aber nicht ohne. Ohne ätherische Öle. Die lösen sich beim Brennen und verleihen dem Gin am Ende den Heidegeschmack, zusammen mit der geheimen Zutat.
Die geheime Zutat pflücken wir bei Vollmond und die erzähle ich nicht. Das ist mein Geheimnis.
Kein Geheimnis bleiben wird aber die Frage, ob Gerhards Experiment mit Eiche und Moos funktioniert hat. 4 Stunden brennen und mit Heidewasser verdünnen.
Und jetzt müsstest du gleich sehen können, wie hier solche dicken Nasen runterlaufen. Siehst du das? Das sind die ätherischen Öle aus dem Wacholder. Und da kann man optisch schon erkennen, ob ein Gin was kann. Da ist die Heide drin. Schön, oder?
Und? Wäre das was für dich? Schöner, aromatischer Gin aus der Lüneburger Heide?
Nee, ich trinke schon lange keine Schnäpse mehr.
Nee, was ein Bier oder Wein oder was für oder gar nicht?
Nee, ab und zu mal ein Bierchen, aber auch nicht mehr so viel. Also,
hat sich geändert?
Es hat sich vieles geändert. Vor allen Dingen hat sich eins ganz stark geändert.
Was?
Ich rauche nicht mehr.
Na, das ist nicht dein Ernst. Ich wollte es gerade nach dem Laster fragen, von dem ich dachte, dass es noch eins ist. Wie kommt das denn und seit wann?
Jetzt schon seit fast 2 Monaten. Und zwar ohne fremde Hilfe.
Schwer gefallen?
Nein.
Fällt noch schwer?
Nein.
Durch? Einfach so, von jetzt auf gleich?
Nein, ich hab mir so überlegt, wieso schaffst du das eigentlich nicht? Das ist doch Quatsch an sich so jetzt. So. Und dann geht es ja immer morgens mit dem Husten los und so. Und meine Frau hat dann gesagt, hör einfach mal auf. Und da habe ich mir gedacht, na ja gut. Und wenn ich so überlegt habe, was meine Mutter alles durchgemacht hat in ihrem Leben und wie die zu mir mal sagte, du kannst alles schaffen, habe ich mich dann daran erinnert, habe gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Und es funktioniert.
Wahnsinn, Glückwunsch.
Ja.
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass es dabei bleibt.
Dabei
auch wenn
bleibt's.
Jetzt der Stress kommt mit der Solo-Show und so, nicht, dass er wieder doch zur Beruhigung.
Nein,
okay.
Definitiv nicht. Nein.
Du hast ja wie viele beim Fernsehen beim Radio angefangen und warst zu einer Zeit Radio Luxemburg damals, als Frank Elstner da war und Thomas Gottschalk und alle. Ihr wart ja so eine wirklich, kann man sagen, eigentlich so eine Pioniergruppe.
Ja.
Da war Radio und Fernsehen so in der Republik relativ brav und habt ihr schon angefangen, ein bisschen anarchischer zu sein, freier, anders. Wie erinnerst du diese Zeit?
Großartig. Also das war, also es gibt ja einige Passagen in meinem Leben, wo ich die ich so als Lehrjahre bezeichne. Mhm. Das war meine Zeit am Schillertheater, wo ich viel gelernt habe und halt die Zeit bei Radio Luxemburg. Das möchte ich auch nicht missen. Also da gibt es so viele Sachen, die so bei mir im Kopf sind, die ich auch nie vergessen werde. Und das war so eine lehrreiche Zeit und vor allen Dingen so eine spaßige Zeit. Und der Grund war, weil wir alle Lust hatten. Mhm. Das Geld war wirklich nicht wichtig, wirklich nicht. Wir haben alle nicht schlecht verdient, aber das war nicht der Grund. Der Grund war, weil wir hatten einen riesengroßen Spaß.
Ihr konntet euch einfach ausprobieren und jeder, der eine Idee hatte, konnte die raushauen.
Ja, und Frank Elstner hatte jeden Tag 300 Ideen.
Ja, der muss Wahnsinn gewesen sein, unglaublich kreativer,
ja,
ne?
Ja, wahnsinnig, ja.
Wetten, das hat er, glaube ich, auch erfunden, ne?
Hat er auch erfunden, ja. Also Frank Elstner war auch als Chef unfassbar.
Und Thomas Gottschalk, hast du damals schon gemerkt, dass der Tommy mal ein großer wird?
Der war damals schon groß, als er kam. Der machte ja schon Telespiele und... ja, der wurde dann erstmal eingekauft. Wir haben ja auch zusammen, dann, also nicht zusammen gewohnt, aber ja. Wir wohnten alle damals in Düsseldorf, weil wir da ein Studio hatten. Und wir waren zusammen auf Bäder-Tournee, die ganze Ostseeküste rauf und runter. Da waren wir dann zu dritt, Max Schautzer, Tommy und ich. Und Hans Meiser war unser Redakteur. Und Ulrike von der Gröben, damals Elfes, war auch dabei. Also man kannte sich alle schon.
Ihr seid ja so eine total frühe Fernsehfamilie, ne? Und ja. Dann, oder Radio erst und dann eben Fernsehen. Dann kam RTL mit Dieter Thoma. Der Programmchef und der hat.
Dr. Thoma,
genau. Und der hat dann, glaube ich, noch mehr die Zügel losgelassen.
Naja, bei dem war immer die Tür auf und man konnte reingehen. Und der hat ja auch einen guten Programmdirektor, Marc Conrad, den ich ja auch schon vom Radio erkannte. Mhm. Und das war alles eine große Familie. Und man ging einfach zu Thoma rein und sagte, man hat eine Idee. Und er hörte sich das an und sagte, ja, das machen wir oder das machen wir nicht.
Und so, als du da mit Tutti Frutti ankamst?
Ich kam nicht mit Tutti Frutti an.
Mit was kamst du denn an?
Ich kam mit einer Kabarettsendung an. Ich war ja am Komödien 2 Jahre und bin da zu Thoma und wollte eine Kabarettsendung machen. Also mit Kabarettisten. Ja. Und Thoma hat sich das angehört, hat gesagt, ja, schau uns, das ist schön, aber wir haben noch nicht so viele Zuschauer. Aber ich zeige Ihnen mal was anderes und legte die Kassette von Colpo Grosso ein, dem italienischen Original.
Von Tutti Frutti,
von Tutti Frutti. Stripshow. Ja, Colpo Grosso, der große Kuh. Und das habe ich mir angeguckt, da habe ich mir eine Nacht überlegt, habe damals meine französische Frau gefragt, die sagt, ja, mach mal. Und dann habe ich es gemacht. Also ich bin reingegangen mit Kabarett und rausgegangen bin ich mit nackten Brüsten.
Ja, und das war natürlich wirklich so anders. Also da hat ja jeder drüber gesprochen. Hier sieht man noch ein relativ zivilisiertes Bild, aber du als Hahn im Korb mittendrin. Die waren ja immer, war das nicht so, dass irgendwie immer musste man ein Kleidungsstück wegschmeißen oder loswerden?
Ja,
oder
man musste,
ein bisschen wie Flaschen drehen?
Ja, man konnte Fragen beantworten. Wenn man die nicht beantworten konnte, konnte man was ausziehen. Da gab es dann Punkte. Und dann, wenn einer so und so viel hatte, gab es einen Länderpunkt. Wenn einer so und so viele Länderpunkte hatte, hat er gewonnen. Der bekam dann damals EQ, jetzt heißt es Euro. Yeah. Damals nannte man das noch EQ. Das waren immer umgerechnet, glaube ich, so 3.000 Mark oder 5 oder ich weiß nicht mehr wie viel. Da bekam man dann als Preisgeld. Ja, das war's.
Ja, und so richtig kapiert hat die Regeln ja nie jemand, aber du hoffentlich. Schön, ja. Ja, und dann gab es noch die anderen Shows. Was war noch? Du hattest ja dann noch, RTL Samstagnacht kam dann noch.
Ja, ja.
Und das war ja auch preisgekrönt, wirklich ein Vorreiter für ganz vieles. Guck mal, hier ist noch die alte Truppe und ihr wart letztens ja noch mal im Revival zusammen.
Genau.
Sind noch ganz viele wieder zusammengekommen, ne?
Ja, ja, sind alle zusammengekommen, außer Mirko, der leider verstorben ist. Mhm. Naja, ich bin nach Tutti Frutti bin ich zu Marc Conrad, zu dem Programmdirektor gegangen und habe gesagt, Marc, ich kann jetzt erstmal nichts mehr machen, also jetzt bin ich durch. Und der hatte gesagt, nein, du musst mir Saturday Night Live auf Deutsch produzieren. Hol dir einen Produzenten. Und da habe ich meinen alten Freund Drexler angerufen, meinen Freund Jackie. Und der hat es dann gemacht.
Hier links im Bild, ne? Oder rechts.
Wir haben es dann, gemacht zusammen. Ja, und das wurde dann ein Riesenerfolg. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, und dann auch noch Genial daneben. Und das Tolle bei Genial daneben, das läuft ja bis heute. Ihr geht jetzt, hat Sender... ist mal gewechselt,
ja.
Aber ihr geht jetzt, produziert gerade neue Staffel, neuer Sendeplatz, ab Ende Oktober, immer montags 20:15 Uhr.
Genau, wir produzieren jetzt neue, übernächste Woche machen wir 12 Folgen und bei RTL 2 und die erste Folge läuft direkt am 28. Oktober, am Montag 20:15 Uhr und dann immer montags.
Aber das ist ja auch so viele Jahre, dass dieses Konzept so hält.
Seit 2003.
Wahnsinn, wir gucken noch mal rein.
Ja.
Welche Maßnahme half um 1917 dem US-Militär und sorgte gleichzeitig für mehr Platz in der Schublade der amerikanischen Frau?
Was hätte ich gerne verstanden, wie die Frage lautet. Ja. Können Sie ein wenig langsamer und akzentuierter sprechen? Ich habe Schublade und Frau verstanden und Amerika und 1917. Da war aber was Wichtiges dazwischen. Mach
ich sag's noch mal, Frau von Sinn. Nur für Sie.
Danke.
Welche Maßnahme...
So, lieber Herr Balder, ich werde Ihnen jetzt dieses Glas über den Kopf schütten, wenn Sie
welche
nicht...
Maßnahme? Frau von Sinn, ich mach's mal sowas. Welche Maßnahme?
Sehr gut, sehr gut.
Half um 1917 dem US-Militär.
Siehste, nämlich US-Militär habe ich nicht verstanden.
Militär.
Ja.
Ja, und sorgte gleichzeitig für mehr Platz in der Schublade der amerikanischen Frau.
Das ist alles improvisiert. So was kann man ja nicht planen. Nee. Mit Frau von Sinn ist das sowieso immer so eine Sache.
Ihr kennt euch auch schon ewig, ne?
Ja.
Wann ist sie in dein Leben oder du in ihr Leben gekommen?
1988.
Wow.
Als wir mit alles nicht so
und es war Liebe auf den ersten Blick?
Ja.
Showliebe auf den ersten
sagen,
Blick.
Kann man so sagen, ja.
Und ihr siezt euch auch seitdem?
Wir siezen uns immer noch, ja.
Warum?
Wir siezen uns natürlich nur vor der Kamera. Ja, weil ich damals gesagt habe, das ist komischer. Sie, magersüchtiges Frettchen, ist lustiger als du, magersüchtiges Frettchen. Und dabei ist es geblieben. Und wenn man sich per Sie beschimpft, ist es einfach komischer.
Das stimmt. Nicht? Wenn du diese ganzen Aufnahmen von früher und auch noch mal so drüber nachdenkst, Tutti Frutti, was wir gerade gesagt haben, Samstagnacht und so, würdest du sagen, früher war es einfach lustiger, das Fernsehen war besser, weil es irgendwie
es war anders.
Freier war?
War anders. Es war eine andere Zeit. Es gab ja kein Internet, es gab keine Handys. Es war eine andere Zeit einfach. Man kann nicht sagen, es war besser. Es war anders. Nicht? Das Einzige, was ich vielleicht vermisse heute ein bisschen, ist die schnelle Entscheidung. bei den Menschen, die entscheiden müssen. Aber gut, das ist die Zeit heute. Und ansonsten gibt es heute auch viele gute Sachen, wie damals auch. Und heute viele schlechte, wie damals auch.
Und das Schöne ist, dass Genial daneben, wie gesagt, immer noch, immer weitergeht. So, jetzt wird es mal sportlich bei uns. Allerdings anders, als Sie möglicherweise denken. Die Athleten, die Ihnen Jan Rimpel vorstellt, sind zwar deutsche Meister, haben aber einen oder mehrere an der Murmel.
Konzentration, Präzision auf dem Sportplatz in Sandhatten. Die Sportlerinnen und Sportler nennen den Platz auch Murmelparadies. Was daran liegt, dass diese Leute hier eben Murmelsport betreiben.
Geht doch.
Ihr spielt Murmel, so richtig als Sport. Gibt's das wirklich?
Ja, das gibt es schon seit 1990. Werden Meisterschaften gespielt, Turniere gespielt.
Auch wenn man sich oft ein bisschen Lächeln einfängt, wenn man das jemandem erzählt, aber das gibt's wirklich.
Ich bin da reingerutscht in meine Freundin. Am Anfang, wie mir das gesagt wurde, dass es sowas gibt, habe ich das mal ein bisschen belächelt. Ich konnte das gar nicht glauben, aber...
Das ist ernst gemeint, ja.
Die Mannschaft heißt SV Murmel 011 und auch deren Sportart unterliegt einfachen Regeln. Es spielen pro Bahn zwei gegeneinander und am Ende müssen alle Murmeln in die Kuhle gekullert sein. Jeder wirft drei Murmeln auf die Bahn. Wer eine Murmel versenkt, darf nochmal. Und wenn man mit einer Murmel eine andere trifft, darf man beide in die Kuhle tun. Gewinner ist am Ende der, der die letzte Murmel in die Kuhle buxiert. Und danach schüttelt man sich die Hände. Das gehört sich so. Was macht am Murmelsport so viel Spaß?
Ich finde es einfach ein tolles Gemeinschaftsspiel.
Ja, Spaß macht das eigentlich, weil man immer ein Erfolgserlebnis hat. Also das passiert nie, dass einer nur verliert.
Jeder kann da mitspielen. Es gibt niemanden, der ausgeschlossen ist beim Murmelsport.
Wir sind ein toller, eingeschworener Haufen und wir haben auch viel Spaß miteinander so. Trinken gerne einen zusammen, feiern zusammen und spielen auch gern zusammen.
Dass Geselligkeit und Genuss bei dieser Sportart nicht direkt im Hintergrund stehen, sieht man schon an der Verpflegung. Aber es ist und bleibt ein echter Sport. Und jetzt wollen wir doch auch mal verraten, dass wir hier nämlich bei echten Meistern sind. 2017 und in diesem Jahr gewann der SV Murmel 011 die deutsche Murmelmeisterschaft. Der Moment des Sieges hier nochmal als Video. Absolut bemerkenswert war dann der Empfang, den die Sandhattener Mitbürger der Siegermannschaft bereitet haben. So ein Jubel, da stellt die kleine Murmel doch mühelos den sowieso ja etwas aufgeblasenen Fußball in den Schatten. Ihr seid deutscher Meister, was ist das für ein Gefühl?
Ja, das ist schon ein tolles Gefühl.
Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, oh, wir müssen unbedingt gewinnen. Aber wenn man dann doch deutscher Meister ist und das von sich behaupten kann, dann ist das ein sehr gutes Gefühl.
Also ich habe mir nie vorgestellt, mal einmal deutscher Meister zu werden. Also, und hiermit hat es geklappt. Also wo sonst?
Irgendwie wird man hier auf dem Platz ja auch langsam zum Murmel-Enthusiasten. Der Sport bietet Spannung, Gemeinschaft, Genüsse und er ist dabei echt körperschonend.
Verletzungen sind da eher ausgeschlossen. Vielleicht eher Verletzungen vom Feiern.
Ja, der Murmelsport. Er könnte durchaus perfekt sein für Leute, die die passende Sportart für sich bisher noch nicht entdeckt haben.
Murmelst du?
Nein.
Hast du mal gemurmelt als Kind?
Ich murmel in mich rein.
Ja, und wir haben gedacht, irgendwie hast du auch so ein bisschen einen an der Murmel, ne? Oder willst du auch sagen, deshalb schenken wir dir ein paar Murmeln. Vielleicht willst du ja so zur Entspannung mal,
vielen Dank,
wie früher, weißt du, gegen die Wand titschen.
Ich hatte früher Murmeln, ja, aber ich habe nie gemurmelt irgendwie so richtig. Aber das ist aber lieb, danke schön.
Ne?
Finde ich sehr nett.
Wir haben auch das Gefühl, du hast ja so einen Spielspaß oder Spieltrieb. Also du bist ja sehr verspielt eigentlich, weil du immer wieder was ausprobierst, was Spielerisches.
Ja. Jetzt murmel ich ein bisschen.
Jetzt murmelst du ein bisschen.
Gut.
Und ist es auch so der Grund, warum du überhaupt Schauspieler geworden bist? Also ist ja auch das Schauspiel so drin.
Nee, ich wollte das ja nie. Ich hatte das nie vor. Das war alles Zufall. Das war ein riesengroßer Zufall.
Weil Mama gesagt hat, du darfst keine Musik mehr machen, musstest dir was überlegen.
Nein. Ich hab dann angefangen zu studieren in Berlin. Ich wollte dann Kunst und so und Grafik sowas machen. Und dann habe ich meine Klassenkameraden getroffen auf der Straße. Die war auf der Schauspielschule bei Max Reinhardt. Hat dann gesagt, geh doch auch. Und ich dachte, und dann bin ich halt bei Else Bongers gelandet, einer tollen Lehrerin. Und da kam ich, die hat mich auch genommen dann. Und da gingen dann Leute wie Götz-George und Hilgard Knef ein und aus und Sabine Sinnin. Und ich dachte, wo bin ich hier? Ja, und dann kam Bums, das Arrangement ins Schillertheater, und dann war ich dann 7 Jahre am Staatstheater plötzlich. Und das war alles ein Riesenzufall. Und das hat sich dann alles so ergeben. Aber dann, als ich das dann gemacht habe, wollte ich es dann auch.
Und hast du auch da, ich meine, Schillertheater, auch richtig die ernsten Rollen gespielt? Ja, oder gleich so die komischen?
Alles Mögliche, ja. Tschechow und die Weber und alles Mögliche. Ja.
Also das Ernste. Und was lag dir mehr? Oder hast du da schon gemerkt, eigentlich liegt dir so das...
Ja, der Intendant, der Lietzau, hat zu mir immer gesagt, Balder, laufen Sie doch mal. Das geht doch nicht. Sie sind immer komisch, wenn Sie laufen. Ich sage, ja, Lietzau.
Du hast diesen lässigen
ich
Gang.
Ich bin so, ich kann es nicht ändern. So, ja. Ja, gut, ja. Naja, aber meine Schauspiellehrerin hat schon zu mir gesagt, du bist Komiker. Nach dem Vorsprechen schon.
Oh, dann bist du zum Düsseldorfer Komödien, was ja damals auch die Spielstätte für Kabarettisten und Komiker waren.
Karl Lorenz sagte mal, wir sind das Salzburg des deutschen Kabaretts. Obwohl beim Komödien das wahre Kabarett hinter den Kulissen stand.
Der Harald Schmidt war zur gleichen Zeit da.
Harald
wie du,
Schmidt,
ne?
Ich war mit Harald zusammen dort, ja, 2 Jahre. Ja.
Und war der genauso hinter der Bühne, wie wir den so erleben in Harald seiner Show?
Ja. Wir sahen noch ein bisschen anders aus. Harald hatte längere Haare, ich auch noch. Und dann alles. Wir waren ja viel jünger damals.
Ja, natürlich.
Das Ende Mitte 30, das war ja.
Der Jochen Busse, mit dem du jetzt so viel gespielt hast, auch Theatertournee gemacht hast, der war damals auch Komödchen, ich glaube, ein bisschen später als du. Und der will dir mal was sagen.
Ach, auch der Jochen.
Hallo Hugo, ich bin der Überraschungsgast. Kein Mensch hat mit mir gerechnet und da bin ich plötzlich. Und für dich mache ich das wahnsinnig gerne, denn du bist einer meiner Lieblingskollegen. Wir haben so viel zusammengespielt. Wir nähern uns den 1000-mal. Und da habe ich doch allen Grund, dir zu danken. Du hast mich nämlich ein paar Mal gerettet.
Das ist schön. Auch der Jochen, ja, ich liebe ihn. Das ist ein großartiger Mensch, ein toller Kollege. Es hat so einen Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Weil er einfach, er ist halt Profi. Nicht? Ist halt, und das merkt man. Und er hat selber so Spaß dran. Und er freut sich, wenn die Leute Spaß dran haben. So geht es mir ja auch.
Ja, ich meine, mit 82 auch das Programm toll noch durchzuziehen, was er macht. Und auch du jetzt mit, immerhin wirst du auch 75.
Gut,
also, aber ihr habt schon ganz schön Power noch. Und jetzt 2 Jahre, glaube ich, waren das, die ihr fast ununterbrochen gespielt habt.
Ja, wir waren 2 Jahre fast nur auf Tournee. Gespielt haben wir 5. 5 Jahre das Stück, ja.
Und dann so ein Leben aus dem Hotel, wenn man immer unterwegs ist.
Nicht lustig.
Nee, ne? Entkernt.
Ja, also nach 2 Jahren ist es nicht mehr lustig.
Ja. Er hat ja gerade auch gesagt, du hättest ihn gerettet am Ende. Weißt du, was er damit meint?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er... Ich muss Jochen nicht retten. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was er damit meint. Vielleicht mal auf der Bühne, wenn er mal irgendwie textlich... Aber das ist auch, das merkt ja auch keiner. Und wir waren so eingespielt. Das ist. Nun kann man... Ich meine, der Jochen ist 82. Das muss man sich mal vorstellen, dass der so einen Abend dann mit Text und allem...
Wahnsinn.
Und das jeden Abend. Also da ziehe ich meinen Hut. Wirklich. Das ist, und es ist ein klasse Typ.
Wir freuen uns auch immer, wenn er kommt hier zu uns zu Gast und natürlich auch, wenn du kommst. Es ist Freitag bei uns, das Schmecktag, und Zora Klipp hat heute wieder was Deftiges für Sie. Schwein gehabt.
Moin und herzlich willkommen in meiner Küche. Wir machen heute ein richtig schön herbstliches Rezept. Es gibt ein Schweinefilet mit Kräutermantel, ein bisschen Kürbispüree dazu, schöne Schnippelbohnen und das Wichtigste, eine Zwiebelsauce mit Dunkelbier. Und mit der legen wir jetzt auch los. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Butter schmelzen und da kommen jetzt 2 Zwiebeln rein. Ich habe jetzt hier rote genommen, man kann aber auch genauso gut weiße nehmen. Und die müssen wir jetzt erstmal richtig schön anschwitzen. Jetzt bestreuen wir die Zwiebeln mit ein bisschen Zucker, dass sie noch ein bisschen mehr karamellisieren. Ein bisschen Salz geht auch rein. So. Jetzt bestäuben wir das Ganze mit etwas Mehl, dass wir schon von vornherein ein bisschen Bindung mit in der Soße haben. Jetzt kommen wir zu unserer wichtigsten Zutat. Ich habe hier Bier, ein Dunkelbier. Das ist so richtig schön malzig, gibt ein tolles Aroma. Man riecht jetzt schon diese Malznote mit diesem karamellisierten Zucker, die hier hochkommt. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Auch ein bisschen herb, aber wir lassen das Ganze jetzt erstmal reduzieren und machen weiter mit unserem Schweinefilet. Ich habe hier jetzt ein schönes Bio-Schweinefilet aus artgerechter Haltung. Was anderes kommt mir eh nicht in die Küche. Das Ganze wird jetzt gesalzen und gepfeffert und wird dann einfach nur scharf angebraten. Pfeffer? Wo ist der Pfeffer hin? Ich habe jetzt hier noch Rosmarin, Thymian und eine angeknackte Zehe Knoblauch dazu gegeben und eine Flocke Butter. Und jetzt hat mein Schweinefilet richtig schön Farbe bekommen. Das kommt jetzt hier in eine Auflaufform. Die Kräuter lege ich natürlich auch dazu. Und das Ganze gart jetzt im Ofen weiter bei 140 Grad für ungefähr 10 Minuten. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie groß euer Stück ist und was ihr für einen Ofen habt. Aber wir tasten uns jetzt mal vor. Für meine Beilagen habe ich den Kürbis in Spalten geschnitten und im Ofen mit ein bisschen Olivenöl, Honig und Salz ausgebacken und anschließend püriert mit einer Flocke Butter, dass es ein schönes cremiges Püree wird. Und für die Bohnen habe ich diese schönen breiten Bohnen erstmal in mundgerechte Stücke geschnitten und dann werden sie gar gekocht. Ich habe jetzt hier allerlei Dill, Estragon, Schnittlauch und Petersilie und das hacken wir jetzt alles klein. Das ist nämlich dann unser Kräutermantel für das Schweinefilet. Das wird jetzt noch mit Senf bestrichen, damit unsere Kräuter auch gleich halten. Das hier ist jetzt ein schöner scharfer Senf. Sehr gut. Und jetzt kommt das hier in unsere Kräuterwanne. Einmal ringsherum. Die Kräuter haften jetzt so richtig schön, können ihr ganzes Aroma abgeben, weil das Schweinefilet ist natürlich jetzt noch so richtig schön warm. So warm. Kurz Hände waschen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz gucken, was unsere Soße macht. Die hat jetzt hier die ganze Zeit vor sich hingeköchelt. Eine schöne Konsistenz bekommen. Die Zwiebeln haben so richtig schön auskaramellisiert und es riecht köstlich malzig. Das passt wunderbar zu den restlichen Zutaten und die sind fertig und deswegen können wir anrichten. Ein richtig schönes, herzliches, deftiges Rezept, auch mal für so einen besondereren Anlass. Ne? Das Schweinefilet in so einem schönen Kräutermantel, das lohnt sich auf jeden Fall nachzumachen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vor allem, Leute, die Soße, die hat's in sich. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Zora. Ich esse ja nicht so viel Fleisch, aber das sah sehr lecker aus.
Ich habe Hunger.
Hast du Appetit bekommen?
Das ist gemein so. Ich kriege dann immer Hunger, wenn ich das sehe.
Wer kocht bei euch?
Meine Frau.
Du? Kannst du?
Keine
oder?
Ahnung. Null.
Keine Ahnung.
Nein.
Elena macht das.
Ja, ich kann nicht kochen.
Hier ist sie. Ihr seid ja nach Hamburg gezogen.
Wir sind nach Hamburg gezogen,
vor
ja.
gar nicht so lange, 4 Jahre? Ja, wie lange ja, seid ja, ihr? Wie kommt das? Warum Hamburg?
Weil wir Hamburg so lieben. Ich wollte immer nach Hamburg. Ja. Immer. Ich habe 30 Jahre in Köln gewohnt. Die Leute dort sind sehr nett, alles klasse. Die Stadt ist nur eine Katastrophe, baulich. Und das, Hamburg ist einfach schön.
Ja, Hamburg ist einfach schön.
Die Luft ist auch besser,
ja. Weißt du? Und die Norddeutschen haben auch Herz und sind, ne, man sagt es immer bei den Kölnern, aber bei den Norddeutschen ist es auch so.
Das ist völlig richtig.
Oder?
Ja.
Und du hast es wahrscheinlich von da auch nicht so weit ins Zwick, da in deinen Laden auf der Reeperbahn.
Nee, ich bin ja jetzt öfter da, also wenn ich jetzt mal da bin. Nicht? Aber jetzt bin ich erstmal eine Weile in Hamburg, das ist schon mal ganz gut. Bis auf die Tournee, die dann losgeht. Und dann muss ich dann wieder ein bisschen arbeiten.
Ja, du arbeitest eh zu viel. Du bist ja auch noch demnächst Rocky Horror Picture Show, machst du auch noch.
Rocky Horror mache ich auch noch, ja, das war auch in Hamburg im Februar in Kampnagel. Mhm. Aber jetzt muss ich mir erstmal auf meine Tour vorbereiten und das ist viel Arbeit.
Du kannst ja zwischendurch, wenn du mal das Gefühl hast, du musst mal, ist dir alles zu viel hier unten auf der Erde und du musst mal wieder abheben, dann kannst du das ja auch machen. Wir zeigen mal, dass du ja da auch selber die Steuer in der Hand hast.
Die Nummer, ja.
Du fliegst wirklich Flugsimulator, ist es, oder?
Ja, das ist jetzt hier, das war jetzt hier kein echter.
Ja?
Das war so ein nachgemachter. Und das ist auch eine Boeing, wie man sieht.
Aber das ist so ein Hobby von dir, dass du...
Ja, das ist ein Hobby. Aber normalerweise gehe ich wirklich dann in Flugsimulator von der Lufthansa. Das sind dann die Echten, die sich dann richtig bewegen, wo einmal schlecht wird und so.
Und wo du auch richtig startest,
ja,
landest und kommt man bei dir sicher hoch und sicher runter?
Ja, kommt man ja.
Ja?
Ich kann das mittlerweile, ja.
Aber so einen eigenen Flugschein?
Den wollte ich immer machen, aber entweder haben es mir meine Frauen damals verboten oder meine Mutter. Also das hat... Die hatten alle Angst. Jetzt bin ich zu alt.
Und jetzt machst du ab und zu Flugsimulator. Ja, ist auch gut.
Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich.
Aber weil du gerade deine Frauen angesprochen hast, die sind ja auch Thema im Programm.
Ja.
Finden die das gut?
Das weiß ich nicht.
Hast du nicht abgesprochen?
Nein, es ist mir auch wurscht.
Es gab ja einige. Also du bist ja jetzt 5. Mal verheiratet.
Ja, 5. Mal. Ja.
Kannst du noch in der richtigen Reihenfolge die Namen deiner Frauen?
Natürlich.
Sag mal.
Gabi.
Weil ich habe es mir aufgeschrieben.
Gabi, erst.
Die habe ich gar nicht, Gabi.
Du hast
bei mir fängt es mit Elvira an. Elvira, wer ist denn Gabi?
Elvira hatte ich nie. Elvira war ein Titel von mir. Elvira holt ein Strumpfband ab. Ich schlafe nicht mehr mit dir. Ich habe nie eine Elvira. Gabi war meine erste Frau, die kam aus Hamburg. Dann kam Rosanne, das war eine Französin.
Ja.
Dann kam Natascha, die kam aus Köln. Dann kam Meral, das war eine Türkin. Und jetzt habe ich Elena.
Und Meral ist auch die Mutter deiner Kinder?
Richtig.
Zwei immerhin,
ja.
Die sind jetzt 23 und 24.
Richtig.
Und hast du mit denen guten Kontakt?
Ja, sehr guten, ja. Ja, mein Sohn will unbedingt nach Hamburg kommen, vielleicht macht er das. Mal gucken.
Und hat eine von den beiden an Bühnen gehen?
Das wissen sie beide noch nicht so richtig. Also wahrscheinlich eher nicht, obwohl mein Sohn ein bisschen Talent hat, aber ich glaube, er möchte was anderes machen.
Und erzählst du auch ein bisschen aus der Familie dann im Programm?
Vielleicht, ich will nicht zu viel
verraten. Du bist aber auch wirklich verstockt, was das Programm angeht. Ich muss dir alles hier aus der Nase ziehen.
Die Leute können das sehen am 21. in Stade, am 21. in Lübeck,
ja.
Am 23. November in Stade und am 27. November in Hamburg. Können die Leute das alle sehen, was ich erzähle?
Gut, also dann sag nochmal den Titel. Erzählt
es bloß nicht weiter.
So ist es. Morgen, vielen Dank, Hugo Egon Balder. Ja. Morgen kommt ein Star unserer Jugend. Chris de Burgh, auch schon ewig im Geschäft. Don't Pay the Ferryman, ne? Ist der Klassiker. Wir reden morgen mit ihm über sein grandioses Leben und seine Karriere. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Und es geht weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss. Danke dir.
Gerne.
Das Gäste auf dem roten Sofa. Täglich um 18:45 Uhr im NDR Fernsehen.